hast. Danke, Vater, dass du deinen Sohn gesendet hast.
Ja.
Dass wir in dürfen die Vergebung und die Gnade empfangen. Amen.
Halleluja. Ja, Gott ist so voller Gnade, so voller Barmherzigkeit. Und letzten Sonntag habe ich über den neuen Bund geredet und habe das am Bild von David euch aufgeschlüsselt. Könnt ihr euch erinnern? Das ist doch so krass, wie der David, der Mann Gottes, der Liebling vom Herrn, in Sünde gefallen ist und einen Fluch auf sich gezogen hat. Und nachher sind Leute auf mich zugekommen und gesagt, hey, hast du das wirklich richtig gelesen? Und ja, ich muss mich korrigieren. Es sind 5 Steine, nicht 3. Und der Goliath hat nur 5 Finger gehabt. Es war der Sohn vom Rafa. Der Rafa ist ja heute nicht da, aber der Sohn vom Rafa war ja der, der dann 6 Zehen und 6 Finger gehabt hat. Aber sonst hat die Geschichte gestimmt. Sie hat voll gestimmt. Der David, der Mann Gottes, hat einen Fehler gemacht, er hat gesündigt, er hat eine schlimme Sünde gemacht, aber ich will sie nicht messen mit dem, was in unseren Reihen kann und passiert. Ich will es nicht messen, nicht vergleichen. Und Gott hat ihm Konsequenz ausfressen lassen. Hey, wirklich ausfressen lassen. Der hat gesehen, wie all seine Frauen öffentlich, können sie nachlesen, hat der Abschalom ein Zelt aufbauen. Oder? Er hat ja Ehebruch gemacht und Mord. Der David. Und eine Strafe war, dass ganz Israel sieht, wie seine Frauen von einem fremden Mann genommen werden. Das ist passiert, könnt ihr nachlesen. Das ist eine krasse Geschichte. Wenn ihr noch ein bisschen weiterlesen, dann geht es weiter. Dann macht er am Schluss nochmal ein Desaster, lässt das ganze Volk zählen. Hat es wieder Strafe gegeben? Er konnte zwischen 3 Strafen auswählen. Und warum sage ich euch das? Es ist wirklich ein Widerstand in dieser Botschaft. Es ist ein Widerstand, weil unsere Gesellschaft, wir alle, denken, wir haben keine Strafe verdient, wir sind gut. Wir glauben das, es ist irgendwie unser kollektives Bewusstsein. Sonst würden wir doch total anders unterwegs sein. Weißt du, unsere Gesellschaft, unsere Politiker, unsere Schulen, unsere Psychologen, unsere Sozialwesen und sogar die Feuerwehr. Alle meinen, sie seien irgendwo gerecht vor Gott. Sonst will man doch total umschalten. Ich habe euch die Geschichte vor einer Zeit mal vorgelesen. Ich weiss die Daten nicht, aber es war in England, wo es noch Einrichtungen gegeben hat. Und es war dort so der Brauch, dass wenn einer an Galgen geführt worden ist, ist ein Priester vorangegangen und hat gelesen, was der für Qualen wird erwarten, wo jetzt hingerichtet wird. Was für höllische Qualen der in Ewigkeit wird erleiden, oder? Und der hingerichtet wurde, war ganz ein schlimmer Verbrecher, ein ganz schlimmer, in ganz England gesucht. Und offensichtlich hat er nachher gesagt zum Priester, schau, wenn du nur einen Bruchteil von dem würdest glauben, was du jetzt sagst, dann würdest du auf den Knien auf Scherben umschleifen und um Erlösung flehen für dein Land. Verstehst du? Wir haben ein kollektives Bewusstsein, es kommt dann schon gut. Das merke ich richtig, wenn ich die Botschaft von Gott empfange. Ich spüre einen Widerstand in der geistlichen Welt, der sagt, wieso willst du uns ein schlechtes Gewissen einreden? Wieso willst du uns sagen, der Mensch käme in die Hölle? Spüren ihr das auch? Die wach sind, spüren das. Also nicht, dass die anderen jetzt alle schlafen, aber das ist ein Merkmal von Wachheit. Wenn du spürst, was läuft im Geist ab. Und darum ist die Geschichte von David, finde ich, so krass, weil du kannst Gott anklagen und sagen, gut, ja, er hat uns gemacht, wieso will er uns jetzt richten? Wieso ist er so hart zum David? Und wieso ist er heute so gnädig? Und ich kann dir sagen, du wärst nicht der Erste, der sich an Gottes Gnade würde aufregen. Es gibt verschiedene Beispiele sogar in der Bibel, wo sich Leute über Gnade von Gott aufregen. Es ist eine Mischung zwischen der Anklage an Gott, wieso machst du das? Gnade nicht empfangen und nachher hässig sein. Und ich kann euch sagen, das ist so ein Feind, das ist ein Feind von der Erweckung in deinem Herz. Aber nur Gott kann das wirklich schenken, das Bewusstsein, dass wir verloren sind und gerettet. Und darum predige ich schon eine Zeit lang über die Erlösung von Jesus Christus. Was es überhaupt bedeutet, erlöst sein. Es ist so ein Schock, wenn du Mensch erkennst, dass du in ewig getrennt wärst vor Gott. Es ist so eine Gnade, wenn deine Seele erfassen kann, was der Lohn von deinem Leben eigentlich wäre. Aber wissen, wir sind alle so stolz und denken, nein, mein Leben ist einigermaßen in Ordnung. Das ist mangelnde Erkenntnis und mangelnde Erkenntnis führt zum Tod schlussendlich. Mangelnde Vision. Wir sind so Wohlstand gespritzt. Haben die Spritze voll reingezogen. Und wir haben den heiligen Schrecken verloren, wo uns die Realität aufzeigt, wo es hingeht. Wir sind zufrieden mit dem Glauben, der sich irgendwo am Durchschnitt orientiert. Aber Gott hat so viel mehr vorbereitet. Er will seine Gnade sichtbar machen in unserem Leben. Und ich bin sicher, dass sehr viele von euch eben den Schrecken mal gehabt haben, dass sie gewusst haben, sie sind verloren. Ich weiss es von meinem Leben. Erstens, heute weiss ich es. Ich weiss es. Ich weiss es, ich muss gar nicht weit zurückgehen. Und ich sehe, dass mein Herz nicht fähig ist, Gottes Willen zu tun. Wisst ihr, bevor ich Christ geworden bin, bin ich so rebellisch gewesen. Und so, also rebellisch klingt ja noch nett in unseren Breitengrad. Es ist wirklich ein teuflisches Rebellisches gewesen. Ich habe mir von gar niemandem gar nichts sagen lassen. Ich war so stolz gewesen. Und wenn ich gehört habe, dass die ganze Misere angefangen hat, weil sich ein höherer Engel gegen Gott aufgelehnt hat, Satan, und dass Gott dann Konsequenzen ziehen und dem dann auf die Erde runtergerührt hat und dass sein Herrschaftsgebiet geworden ist, wo wir jetzt sind, habe ich so eine panische Angst bekommen vor dem Himmel. Und weißt du wieso? Weil ich gewusst habe, ich werde mich genau wie Satan wieder gegen Gott auflehnen. Eine so eine tiefe Wurzel von der Rebellion in mir rein. Wenn ich zurückgehe in den Kindergarten, die erste Klasse, meine Gedanken, wenn ich mir überlege, was ich dort gemacht habe, was für Bosheit ich mir ausdenkt an den anderen Kindern. Was für Lügen, was für Strategien ich gehabt habe. Glaub nicht, dass Gott beide Augen wird zudrücken und sagen, den winken wir durch. Ich glaube, es braucht Vergebung für Schuld. Es fällt mir auch auf, dass es modern ist, zu sagen, nein, es geht nicht darum, wer schuld ist. Wir suchen keinen Schuldigen. Ich denke da ganz anders. Ich suche immer einen Schuldigen. Das ist absolut nicht populär. Aber weißt du wieso? Ohne Schuldige gibt es keine Vergebung. Und du kannst das Problem schon so lösen, dass es keine Schuldige gibt. Wird dann niemand Vergebung haben. Aber alle werden gut dastehen für einen kleinen Moment. Nein, ich sage, such den Schuldigen. Weil Gott will ihm vergeben. Da sind wir beim nächsten Problem. Dass unsere Gesellschaft meint, Schuld gleich Verdammung. Darum weisen wir Schuld von weg. Wie oft höre ich, das ist wirklich eine traurige Geschichte, dass man sich wehrt, wenn man überführt wird von Schuld. Man wehrt sich mit Hand und Füßen. Nein, und du doch auch und der und was meint ihr eigentlich? Und liebe Leute, es ist nichts Schöneres, als wenn du überführt wirst von Schuld. Weil dann kann Vergebung wirksam werden im Leben. Und das sind die geistlichen Widerstände, die ich spüre über diese Botschaft vom Abendmahl. Und ich will die erst, liebe Gott, erst ansprechen am Anfang. Weil dann sind sie schon mal offenbar und jeder kann mit dem selber kämpfen. Schau, die Bibel ist wahr, jedes Wort ist wahr. Der Mensch ist verloren. Hey, ein paar Jahre kommst du wahrscheinlich ins Gefängnis, wenn du das sagst. Wenn du sagst, der Mensch ist verloren, er ist nicht gut, er hat Hölle verdient. Dann, wenn das öffentlich würdest sagen, du, uiuiuiui. Gut, wir stellen es online, es wird gehört werden. Aber du hörst es nicht in einer Kirche, sehr selten. Weil die Prügel wären extrem hoch. Ich glaube, das wird mal verboten werden, die Aussage. Du kannst zwar in den Zeitungen lesen von unglaublichen Schandtaten, die passieren. Aber die Schuldfrage, die wird nicht gestellt. Es sind dann einfach die Schuld, die sie gemacht haben. Oder? Die sind dann geschuld. Aber dass da im Mensch etwas Böses hockt, wo muss erlöst werden, wo kann erneuert werden, die Botschaft dringt nicht mehr durch, liebe Leute. Und ich will euch die sagen. Und ich will sagen, Christ sein heisst, vom höllischen Feuer gerettet sein. Nichts anderes. Nicht ein lässiger Lifestyle, nicht ein cooles Leben, nicht, dass deine Wünsche erfüllt werden und deine Gebete erhört werden, das ist für die Chickens. Oder wie meine Söhne neuerdings sagen, das ist für die Hühner. Das kommt alles noch dazu, weil das ist im Segen von Gott inklusiv und ihr seht, wie Gott einen Mann und eine Frau segnet, die ihn liebt. Ich sehe es am David und einem Salomon. Und der Herr will dir alles geben. Wir sind nicht für das Christ geworden. Wir sind Christ geworden, weil unsere Seele bedroht war. Ich bin Christ geworden, weil meine Seele bedroht war. Weil meine Seele in der ewigen Verdammnis gelandet wäre. Zuckst du nicht zusammen, wenn ich dir das sage? Ist ja keine populäre Botschaft. Aber wenn wir das nicht verstanden haben, dann wo soll Gnade landen? Für was brauchst du denn Gnade? Wenn du nicht verurteilt bist, für was brauchst du Gnade? Ich brauche Gnade, weil ich verurteilt bin. Verurteilt. Ja gut, jetzt können wir darüber reden, wie Gott sollte sein nach unserem Bild. Und dann kannst du in den Wald gehen und kannst dir einen schnitzen und kannst ihn anbeten. Dann hast du den Gott nach deinem Geschmack. Aber er wird dich nicht retten. Es wird der Tag kommen, wo du mit der Realität wieder konfrontiert bist. Und liebe Leute, ich wollte das einfach sagen, ich will niemanden angreifen, aber ich muss es einfach in den Raum stellen. Ich spüre einen Widerstand gegen die Botschaft, dass der Mensch verloren ist. Dass dein Arbeitskollege in die Hölle geht. Sogar mein Gott bewahre, mein eigener Vater, wenn er nicht umkehrt. Ist es nicht eine krasse Botschaft? Leute, aber beim David haben wir das gesehen. Schau, der alte Bund ist so einfach. Gott ist heilig. Er ist heilig. Er ist Licht. Er ist perfekt. Er ist Liebe. Und er kann keine Gemeinschaft haben mit der Finsternis. Es geht nicht. Versuch das zu verstehen. Gnade ist nicht, dass, wenn du ein sauberes, reines Wasser hast, wo die Leute können gereinigt werden und heil werden, wenn sie drin baden. Aber es braucht die einzige Bedingung, dass du vielleicht, was sage ich mal, bevor du dort hineinsteigst, dich reinigen tust oder, was weiß ich, eine Badhose anlegst oder irgendetwas. Gnade besteht nicht darin, dass du alle Leute dort hineinlässt, die Bedingungen nicht erfüllen und das Wasser seine Heilkraft verliert. Das ist nicht Gnade. Bau für dich eine Eselsbrücke. Lern verstehen, warum Gott heilig ist und warum er nur mit dem Heiligen Gemeinschaft haben kann. Das musst du in der Tiefe von deinem Herz verstehen. Weil sonst wirst du an diesem Punkt immer wieder scheitern. Gott ist heilig und er sucht das Heilige. Er ist Licht. Es nützt mir nichts, wenn ich ein weißes Hemd habe und ist es noch so weiss. Wenn es einen kleinen Flecken hat, würden ihr alle auf diesen Flecken schauen. Stimmt's? Es ist immer das Gleiche. Und so ist es auch bei Gott. Er ist heilig, rein und gerecht. Und er kann keine Gemeinschaft haben mit dem Finsteren. Schau, du musst auch die Qualität vom Finsteren verstehen, vom Bösen. Das Böse ist so böse, dass es 100% böse ist. Vielleicht findest du es in deinem eigenen Leben, was passiert, wenn du am Bösen den kleinen Finger gibst, wo du endest. Vielleicht kennst du andere Biografien. Vielleicht, ich weiss es nicht, aber baust dir auch da auf. Versteh, was es bedeutet. Das Böse ist so böse und du wirst das Böse, das Natur, original Böse vom Teufel, nie können ändern. Nie. Auch wenn Gott das Böse, alles Böse in seine Schoss hineinlässt und sein ganze weisse Hemd bekleckert, es würde nicht wieder weiss werden. Es würde schwarz bleiben, das Hemd. Verstehst du? Und darum kann Gott keine Gemeinschaft mit dem Sünder haben. Und im Alten Testament war es wirklich so, ihr könnt es nachlesen, hast du die 10 Gebote bekommen. Und im Mass von wie du die gehalten hast, hat Gott dich können segnen. Allerdings, und die wissen das wirklich auch, die die Bibel studiert haben, schon der Abraham ist nicht gerecht worden durch seine Taten, sondern durch seinen Glauben. Weil sein Glaube hat ihn schlussendlich in die guten Taten geführt. Und beim David war es genau gleich. Erst durch eine Beziehung zum Höchsten hat er eine Liebe gehabt zu Gott und hat seine Gebote halten wollen. Aber wenn er es nicht gehalten hat, dann ist das Schwert gekommen. Und der Fluch ist auf jeden Menschen gekommen, der die Gebote nicht gehalten hat. Und der Fluch war einerseits eine Flebzeiten und andererseits, ja, wenn Gott nicht vergibt oder nicht vergeben kann, dann ist es ein ewiger Fluch. Und im Alten Testament heisst es, jeder, der am Kreuz hängt oder am Pfahl hängt, hat den Fluch Gottes getroffen. Und Jesus Christus hat den Fluch auf sich genommen. der mich und dich getroffen hat. Das ist die Erlösung, liebe Leute. Und es braucht keine Erlösung, wenn wir schon gerecht sind. Und Gott hat gesagt durch Jesus Christus selber, schau, ich bin nicht gekommen für die Gesunden. Anführungszeichen. Ich bin für die gekommen, die wissen, dass sie einen Arzt brauchen. Und darum, das ist die göttliche Offenbarung. Ich kann es heute beten, ich kann euch das mit Wort nicht erklären. Es kann da rein und da rausgehen. Das muss der Heilige Geist in euch rein wirken. Die Dramatik, die Dringlichkeit, die Liebe von Gott. Er hat dich so lieb, dass er deine Seele retten will. Und er hat dich so lieb, dass er deine Sünde weiss wäscht, damit du kannst zu ihm kommen. Er hat dich so lieb, dass er dich anzieht wie ein Königskind, dir einen Siegelring gibt. Und all deine Vergehen vergisst für ewig. Hey, für ewig. Du wirst keine Schuld mehr finden im Himmel oben. Willst du in mein Archiv gehen? Es ist blank. AJ hat nur Gutes gemacht in seinem Leben. Hä? Zieh dir das mal rein, kannst du dir das vorstellen? Ja, schüttelst den Kopf. Es ist so. All meine Missetaten sind ausgelöscht, mein Lieben. Es findest du nicht mehr. Nicht im ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten Lebensjahr und auch nicht als 43-Jähriger, also so alt bin ich ja noch nicht, aber auch dann würde ich noch Fehler machen. Leute, Gott hat dich so lieb, dass er all deine Missetaten auslöscht. Das ist der Unterschied zwischen dir und dem David. Der David musste es selber ausfressen. Der hat Ketchup dran, seine Sünden. Heute sieht es so aus im Neuen Bund. Wenn ein seine Schuld bereut, von ganzem Herzen, dann ist Gott treu und gerecht und reinigt ihn von allem Bösen. 1. Johannes Kapitel 1. Halleluja! Halleluja. Ich kann euch sagen, das ist das Leben. Und die Botschaft fängt dort an, dass der Mensch verloren gegangen ist, Gott. Jetzt kann man es ein bisschen schöner, ein bisschen sympathischer oder ein bisschen unsympathischer und ein bisschen härter sagen. Ich mache mir darüber gar keine Gedanken, wie es wirkt. Ich hoffe, dass es wirkt. Ich hoffe, dass es wirkt. Weil wenn du weißt, dass du effektiv nicht ein Sonderfall bist und einfach auch noch so in den Himmel gekommen wärst, sondern dass du durch das Blut Jesus gerettet bist, dann ist Gnade in deinem Leben wirksam geworden. Halleluja. Dann weißt du, was Gnade ist. Vorher, wenn du dich nicht, noch nicht mal als Sünder siehst, kannst du nicht mal über Gnade reden. Dann ist es eine billige Augen-zumach-Strategie. Gnade bedeutet, ich hätte den Tod verdient, ich weiß es. Vielleicht hast du Blut geschwitzt, vielleicht hast du zittert, vielleicht hast du einen Schock gehabt, vielleicht, ich weiß es nicht, was du gemacht hast. Aber eine tiefe Bekehrung beinhaltet immer eine Offenbarung über was wäre passiert, wenn es anders gekommen wäre. Ich denke da an eine Freundin von mir, die gesagt hat, hey, ich habe Gott immer ein bisschen angeklagt. Ich habe jetzt das und das Alter und ich habe eigentlich mehr erwartet. Ich habe eigentlich gedacht, ich würde an einem anderen Ort stehen. Gewisse Sachen sind nicht eingetroffen. Hat Gott ihr eine Vision gegeben? Von ihr. Im gleichen Alter, aber krank. Krebskrank, zerfressen. Und sie hat gewusst, hey, ich darf Gott nicht mehr nachschlagen. Seine Güte ist in mein Leben hineingekommen. Seine Gnade ist angekommen. Manchmal müssen wir wissen, was wir für eine Strafe verdient haben. Manchmal müssen wir wissen, was wir entgangen sind. Ich habe das letzte Mal das Wort Blitzableiter gebraucht. Das ist mir einfach so in den Sinn gekommen. Hat sich wieder ein bisschen gewittert und so. Hey, und wenn ein Blitz einschlägt in eine Hütte, Vollgas, bang, ist sie kaputt. Und wir sind alle bedroht von dem Blitz. Aber Jesus ist dein Blitzableiter. Er steht raus und sagt, er soll mich tröpfen, er soll mich treffen. Und er nimmt die ganze Gewalt von dem Blitz auf sich und du lebst. Halleluja. Halleluja. Dass es tief in unser Herz hineingeht. Tief in unser Herz. Weil sonst können wir langsam mal feiern. Es wird schwierig, dass wir die Tatsache und Kraft davon verstehen. Alle Frauen und Männer, die vom Geist Gottes ergriffen worden sind, von diesen Biografien, die ich so gerne lese, die haben oftmals mehrere Tage oder Wochen oder Monate langen Kampf gehabt um ihre eigene Seele. Sie haben gerungen, damit ihre Seele gerettet wird. Weil sie die Offenbarung hatten, dass sie verloren sind. Und ich habe euch das letzte Mal erzählt, David ist in Sünde gefallen. Warum? Weil er nicht kriegen ist. Seine Männer sind in den Krieg gezogen, er ist gemütlich dort oben rumgestolziert und als er dann verwacht ist am Nachmittag, ist er ein bisschen rumschauen und hat Paceba gesehen. Und das Unheil hat seinen Lauf genommen. Und ich kann euch sagen, wir stehen so in der Gefahr von David. Ich selber, wir alle stehen in der Schweiz in der Gefahr von dem David, dass uns ja so bequem ist und dass ja alles schon läuft und wir sind nicht in der Kriegsstimmung rein. Und dann plötzlich verwünscht es uns. Liebe Leute, ja, warum sage ich euch das? Ich will euch einfach wecken. Wecken, die schon wach sind, erfreut es, dass ihr den Wecker nochmal gehört. Und die am Verwachen sind, denken auch nein. Und die dritte Kategorie regt sich wahrscheinlich auf und sagt, es ist nichts für mich. Es ändert aber nicht daran, dass es wahr ist. Es ändert nichts daran. Und der Herr muss das Bewusstsein wieder uns ihnen schenken. Dann wird das Abendmahl so kraftvoll werden. Weil beim Abendmahl geht es darum, dass du den Tod verdient hast, aber das Leben bekommen hast. Oh, Halleluja. Krass. Krass. Es ist krass. Ja, ich will hier jetzt neben dieser krassen Message gar nicht vorbereitet, ja, wie meistens nicht. Aber wie mein guter Freund Martin sagt, lieber inspiriert als vorbereitet. Ist es wichtig, dass ich das sagen konnte? Ich will für das beten. Nicht, dass eine Verdammnis auf dich kommt, sondern eine Ernsthaftigkeit. Oder? Es kann sein, dass du die Botschaft annimmst und dich selber verdammst. Nein, es geht nicht um das. Es geht darum, dass du die Botschaft annimmst, deine Schuld siehst und Gnade überkommst. Gnade! Gnade, Gnade, Gnade soll auf deinem Leben sein. Das ist der Power. Und ich bitte dich nochmal, Jesus Christus, für uns alle, dass du uns ein tiefes Bewusstsein gibst und ich immer wieder lese, Herr, und wir wissen es aus der Bibel und aus Biografien, dass du uns beschenkt hast, Menschen beschenkt hast, einerseits mit der Wahrheit, mit dem Wissen, was wir verdient hätten, aber auch mit der vollen, vollumfänglichen Erlösung. Wo uns bewusst ist, ja, der Tod ist abgewendet, die Krankheit ist abgewendet, die Psyche ist abgewendet, die Not ist abgewendet. Wir sind erlöst und wir stehen in dieser Erlösung und wir leben das Erlöste in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Vater, und löse das aus, Herr, in uns, im Namen Jesus. Löse das aus in uns allen, klein und gross. Geist Gottes, leg das in uns rein. Amen. An was, wenn wir nachher die Möglichkeit haben, zum Abendmahl zu nehmen, an was erinnern wir uns oder warum nehmen wir das Abendmahl? Und es sind drei Punkte, sage ich jetzt, oder? Wir könnten auch fünf daraus machen, aber ich mache drei daraus. Und zwei wiederholen sich. Wir könnten auch zwei machen. Das Erste ist, wenn wir Brot und Wein nehmen, dann danken wir Gott für den neuen Bund. Und da schlagen wir auf Matthäus 26, 28. Da wird das Abendmahl beschrieben. 26, 28. Da möchte ich etwas dazu sagen für alle, die sich schon tiefer mit dem befassen oder das mal noch machen wollen. Ich gehe nicht auf das ein. Aber das Abendmahl hat Jesus nicht erfunden. Das war ein Teil eines Festes, das sie jedes Jahr gefeiert haben. Das heisst Pessach. Das hat die Juden daran erinnert, wie sie aus Ägypten ausgezogen sind, also wie sie aus der Versklavung in die Freiheit geführt worden sind. Und wie sie müssen das Lämmchen schlachten und nachher mit dem Blut ihre Türpfosten bestreichen und der Todesengel in Ägypten nachher auch ihnen vorübergegangen ist. Das ist der Hintergrund. Das ist das Fest, das gefeiert wird. Und das hat Jesus mit seinen Jüngern gefeiert. Und du kannst das auch heute noch feiern. Und einige von euch haben das vielleicht schon gefeiert. Und traditionellerweise gibt es viermal einen Kelch, weil der Jude sagt dir für alles Danke. Das finde ich so cool bei dem. Wenn der über die Straße läuft, dann läuft er an am Fußgängerstreifen und sagt Danke El Shaddai fürs Rotlicht. Danke El Shaddai für die schönen Streifen auf der Straße. Ah, danke El Shaddai fürs Grün. Und dann läuft er rüber. Der sagt grundsätzlich für alles Danke. Und während dem Abendmahl hat er vier Kelch. Und jedes Mal sagt er auch wieder Danke. Während dem Pessach-Fest hat er vier Kelche und sagt für die Danke. Und der dritte Kelch, beim dritten Kelch geht es um die Erlösung. Und dort hat Jesus Christus Abendmahl eingesetzt. Und mit folgendem Wort. Während sie aßen, oder? Es ist in einer Mahlzeit, hat er stattgefunden. Nahm Jesus Brot, sprach das Dankgebet, das ist alles das hat man schon 100 Jahre so gemacht, oder hunderte von Jahren, teilte das Brot und gab jedem seiner Jünger ein Stück davon. Das war wie immer. Aber dann hat er gesagt, nehmt und esst, das ist mein Leib. Bumm. Das haben sie noch nie gehört während dem Abendmahl, während Pessachfest. Jesus hat das Brot nachher genommen, hat es verteilt und gesagt, das ist mein Leib, esset das. Die Jünger, einmal mehr, geflasht, keine Ahnung, was läuft, was macht er? Sagt er, anschließend nahm er einen Becher Wein, dankte Gott und reichte ihn seinen Jünger, oder dankte Gott wieder, trinkt alle daraus, das ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Er wird zur Vergebung ihrer Sünden vergossen. Und wenn du das Abendmahl feierst, das Wichtigste ist, dass du dich an den neuen Bund erinnerst. Darum habe ich vorher das auch erklärt, wegen dem Leben und Tod. Wenn ich das Abendmahl feiere, und ich schließe mich dir an, Rebecca, ich bin da auch ein totaler Anfänger, ich habe wenig erkannt, aber ich habe erkannt, ich habe den ewigen Tod verdient. Ich habe das erkannt. Und wenn ich das Abendmahl feiere, wenn das Brot gebrochen wird und wenn ich den Wein trinke, dann erinnere ich mich daran, dass ich lebe und begnadigt bin. Halleluja! Ich habe nicht lebenslänglich bekommen, ich habe Todesstrafe. Und ich bin freigesprochen. Das ist crazy. Das ist der neue Bund. Und das hat David noch nicht gehabt, meine Lieben. Hat er nicht gehabt. Und du hast es. Also wenn wir ans Abendmahl hingehen, erinnere dich an deine Erlösung. Halleluja! Das ist wirklich absolut krass. Der neue Bund. Hey, und nachher, wenn du erkauft bist mit dem Blut von Jesus, ich meine, was kann denn in deinem Leben noch passieren? Sag mir ernsthaft, was kann passieren? Wenn du diese Perspektive hast, dann hast du alles, was es braucht. Du hast Vergebung, du hast Gemeinschaft mit Gott und du hast eine Ewigkeit mit Jesus. Aber nur, wenn du das verstanden hast. Wenn du natürlich denkst, ja, mein Leben ist eh alles okay, ich bin ja ein super, weiss ich nicht was alles, oder dich einfach verdammst bis im Boden rein, einfach keine Ahnung hast und denkst, ich bin eh der Schlechteste, Gott kann mich nicht mehr lieben, dann kannst du kein Abendmahl feiern. Weil das Abendmahl sagt dir, ich habe dich lieb. Du hast zwar nicht verdient, aber ich habe mein Leben für dich angegeben. Du wärst zwar am Kreuz gegangen, aber ich bin für dich gegangen. Ist krass. Eigentlich hätte es dich sollen treffen auf der Autobahn, aber ich bin über die Autobahn gelaufen für dich. Ist es nicht krass? Das ist der neue Bund. Ich weiss, ich wiederhole mich. Aber ich muss, weil das ist die Tiefe vom Abendmahl. Ja, viel tiefer geht es nicht mehr, als dass einer für dich gestorben ist. Danke für den neuen Bund. Der Wein, den wir trinken, repräsentiert das Blut Jesus. Das Blut repräsentiert das Leben. Wir lesen im Alten Testament, trinket kein Blut von den Tieren, weil im Blut ist das Leben. Aber von Jesus sollen wir das Blut trinken. Das ist der grosse Unterschied. Also das ist ja so, dass auch die ganz schlimmen Okkulten, die trinken ja Blut, weil es eben stimmt. Da will ich gar nicht drauf eingehen, aber das wird praktiziert. Blut wird getrunken von Tieren und von Menschen. Und wir sollen das Blut von Jesus trinken. Du sollst das Blut von Jesus trinken. Und zwar so oft wie möglich. Halleluja. Hey, das Blut von Jesus trinken. Krasse Vorstellung, aber so steht's. Das muss uns bewusst werden. Wow, das Blut von Jesus in mir, innen. In meinen Adern, es fließt durch mich durch, das Blut von Jesus. Das bedeutet Vergebung. Vergebung. All meine Schuld ist reingewaschen. Ich stehe makellos vor Gott da. Halleluja. Es bedeutet Versöhnung mit Gott. Hebräer 9, 22, eine krasse Bibelstelle. Eben, ich bin wirklich schockiert über die Bibel. Denn ohne Blut ist eine Vergebung der Schuld nicht möglich. Hebräer 9, 22, ohne Blut ist eine Vergebung der Schuld nicht möglich. Jetzt kommst du doch wieder als aufgeklärter Humanist und so weiter und guter Mensch, sagst du, nein, also wenn Gott so gut ist, dann würde er einen Weg finden, zum ohne Töten vergeben, oder? Stimmt's? Oder? Also ich würde mit dem Christ so reden, ich würde so reden. Ich würde sagen, du, also was ist das eigentlich für einen, der muss töten, damit Frieden entsteht? Aber weißt du, die Schwerkraft ist auch einfach so, wie sie ist. Und das heisst nicht umsonst im Römerbrief, du, Ton, wieso diskutierst du mit dem Töpfer, was er für ein Gefäß aus dir macht? Es ist uns einfach zum Akzeptieren. Und je näher du zu Gott kommst und je stärker in seiner Liebe wachst, findest du heraus, es ist wirklich so. Ja. Es gibt ohne jede Schuld hat Blut zur Folge. Und wenn du es wieder so anschaust, dass deine Schuld, deine Sünde, die du musst vergeben haben, ein Blutopfer nötig macht, dann trüllst du erst recht durch, stimmt's? Das ist ja nicht normal, oder? Aber das Wort Gottes sagt das. Und ich gebe dir den Beweis. Wo Adam und Eva aus den Dings vertrieben worden sind, aus dem Paradies, was ist das erste, was Gott gemacht hat? Ein Feigenblatt? Nein, es war kein Feigenblatt. Ja, dann hat er ein Röckchen gemacht aus Fell. Oder? Aus Fell hat Gott müssen die Nacktheit von diesen Jungs bekleiden, weil sie gesündigt haben. Und Menschen sagen, ein Fell am Baum gewachsen. Das ist das erste Mal Blut geflossen, oder? Weil Gott aus seiner Liebe denen hat müssen Kleider machen, damit sie nicht frieren, damit ihre Nacktheit bedeckt ist. Und jetzt kannst du wieder selber beantworten, ist es Gnade, dass Blut fließt, oder ist es ein bösartiger Gott dahinter? Ich überlasse dir die Entscheidung, aber die Sache geht tief. Aber du musst dir einfach bewusst sein, für jede Sünde, die du machst, muss Blut fließen. Ist das nicht krass, Susanne? Das ist eine schlimme Botschaft, ey. Zum Glück leben wir in einem freien Land. Aber es ist so. Und das Blut ist geflossen, das ist Jesus Christus. Halleluja. Und an das denken wir, wenn wir das Abendmahl nehmen. Dann der Leib, das Brot. Das Brot ist der Leib. Der Leib wird gebrochen. Ihr könnt das nachlesen, wie Jesus, also man kann das nachlesen medizinisch auch, was passiert bei einer Kreuzigung. Das ist unsäglich, unsäglich. Was da abgeht, da trennt sich alles, Wasser löst sich und vor Jahren habe ich das mal aufgeschafft und erzählt, sind die Leute rausgegangen. Erbrechen. Jesus ist gestorben und er hat nicht einfach eine Pille genommen und ist weggeschlafen. Er hat sich foltern lassen. Darum bin ich kein Fan von Kreuz. Weißt du? Könnt euch einen elektrischen Stuhl anlegen, wenn ihr wollt. Ich bin kein Fan von Kreuz. Wirklich nicht. Ich kann auch keins und werde keins anlegen. Und in der Kirche haben wir auch keins. Aber es ist für viele ein wichtiges Symbol. Aber ich bin kein Fan. Ich bin ein Fan von der Auferstehung, bin ich, vom Heiligen Geist. Weil das ist brutal, weißt du? Das Kreuz ist nicht ein Deko-Accessoire. Das ist der elektrische Stuhl. Das ist das ganz Schlimme, wo Jesus daran gestorben ist. Er ist gestorben. Er hat gelitten. Er hat gelitten. Und ich bin extrem schmerzempfindlich. Und er hat den Schmerz auf mich genommen. Das ist crazy. Aber der Leib bedeutet auch die Auferstehung. Und Gott sei Dank, das evangelische Kreuz ist schon ein bisschen besser. Aber das katholische Kreuz ist ein Horror. Das kannst du wirklich einfach mal anschauen zur Betrachtung. Aber wenn du dort stehen bleibst, beim gekreuzigten Jesus, verpasst du das Leben. Weil das Kreuz ist ja leer, oder? Und der Stein ist weggerollt und das Grab ist leer und du findest ihn nicht mehr. Jesus leidet nicht mehr. Es ist vorbei. Er leidet nicht mehr. Er ist jetzt im Himmel zur Rechten vom Vater in der Herrlichkeit wieder. Und er ist auferstanden und das bedeutet für mich der Leib auch, dass Jesus auferstanden ist. Plus, es bedeutet auch der Leib Christi. Oder wenn wir alle vom Blut Jesus trinken, wenn ich Blut trinke und du trinkst Blut und du isst den Leib und ich isst den Leib, dann haben wir ja die gleiche Nahrung, weißt? Wir haben die gleiche DNA, wir haben den gleichen Bund geschlossen miteinander. Das macht uns zu Brüder und Schwestern. Das ist der Hammer. Das macht uns unbesiegbar in Christus. Weil wir den Bund geschlossen haben, und zwar weltweit, universell, mit allen Kindern Gottes, die je gelebt haben. Und du hast mit den Hugenotten den Bund geschlossen und du hast mit denen geschlossen, die in der Arena in Rom gestorben sind, hast den Bund geschlossen und du hast mit den ersten Jüngern den Bund geschlossen und vor allem, du hast ihn geschlossen mit Jesus Christus. Weil er gesagt hat, mach das, erinnere dich an das, was ich für dich gemacht habe. Halleluja. Das ist der erste Punkt. Danke sagen für den neuen Bund. Sag Danke für den neuen Bund. Das Zweite beim Abendmahl ist eine Selbstprüfung. Eine Selbstprüfung. Der 1. Korintherbrief hat ein paar knackige Aussagen zum Abendmahl. Und zwar im Kapitel 10, wo der Paulus hat in Korinth hat Missstände gegeben. Es gibt übrigens nebst dem Abendmahl, wie wir das feiern, hat die erste Gemeinde noch das Liebesmahl gekannt. wo eigentlich das Abendmahl integriert war in einer gemeinsamen Mahlzeit. Finde ich den Hammer. Und ich finde, das sollten wir wirklich feiern in dem Power-Team. Ein Liebesmahl, oder? Schnappt doch das auf, wenn es euch interessiert. Und leset das nach und feiert das Liebesmahl. Und mit drin dann das Abendmahl. Und beim Abendmahl sagt der Paulus ihnen, es gibt beim Abendmahl, oder ich fange ein bisschen früher an, 1. Korinther 10, Vers 16. Haben wir durch den Abendmahlskelch, über den wir das Dankgebet sprechen, nicht Anteil am Blut, das Christus für uns vergossen hat? Also er wiederholt das. Haben wir durch das Brot, das wir brechen und gemeinsam essen, nicht Anteil an seinem Leib? Also du kommst Anteil über. Es gibt beim Abendmahl nur ein Brot. Obwohl wir so viele sind, sind wir doch ein Leib. Weil wir alle von dem einen Brot essen, Jesus. Seht euch doch einmal an, wie das Volk Israel Gott verehrt. Alle haben Gemeinschaft mit Gott, weil sie gemeinsam vom Fleisch der Opfertiere essen. Es geht jetzt hier über das Alte Testament. Den Link lassen wir raus, aber das könnt ihr studieren. Hat viele Verknüpfungen. Was will ich damit sagen? Dass es doch Götter gibt oder dass die Opfer, die ihnen gebracht werden, irgendeine Bedeutung haben? Natürlich nicht. Was die Götzenanbeter auf dem Altar darbringen, opfern sie den Dämonen, nicht etwa Gott. Ich will aber nicht, dass ihr Gemeinschaft mit dämonischen Mächten habt. Ihr könnt unmöglich aus dem Kelch des Herrn und zugleich aus dem Kelch der Dämonen trinken. Ihr könnt nicht Gäste am Tisch des Herrn sein und auch noch am Tisch der Dämonen essen. Oder wollen wir etwa den Herrn herausfordern? Bilden wir uns ein, stärker zu sein als er? Das ist eine krasse Aussage. Und es geht nachher weiter. Und ich muss euch das ja lehren, weil wir werden ja jetzt ein Abendmahl feiern. Und wenn nicht, dass sich jemand versündigt. Da im Kapitel 11 geht es weiter. Wo er eben auf das eingeht, wie feiern sie es. Und das Problem war dort, dass sie eben einfach geschlemmt haben, oder? Was ihr in euren Gottesdienst feiert, ist gar nicht das Mahl des Herrn, weil jeder das isst und trinkt, was er mitgebracht hat, bleibt der eine hungrig, der andere durstig, während der andere sich betrinkt, oder? Sind wir ja noch gut dran. Könnt ihr denn nicht zu Hause essen und trinken oder bedeutet euch die Gemeinde so wenig, oder? Und so weiter. Und dann geht er aber rein und zeigt und tut es nochmal wiederholen, wie es läuft. Nach dem Essen nahm er den Kelch und sprach, Jesus Christus, dies ist der Kelch, der neue Bund zwischen Gott und euch, da auch wieder gleiche Wort, der durch mein Blut besiegelt wird. So oft ihr aus diesem Kelch trinkt, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündet ihr, was der Herr durch seinen Tod für uns getan hat, bis er kommt. Und dann, wer aber gedankenlos und leichtfertig von diesem Brot isst und den Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig am Leib und am Blut des Herrn. Also da steht etwas dahinter, oder? Darum soll sich jeder prüfen, ehe er von dem Brot isst und aus dem Kelch trinkt. Denn wer davon nimmt, ohne zu bedenken, dass es sich hier um den Leib Christi geht, der liefert sich selbst dem Gericht Gottes aus. Deshalb sind viele von euch schwach und krank. Etliche sind schon gestorben. Jetzt kommt mein Lieblingsvers. Wenn wir uns selbst prüfen, wird Gott uns nicht auf diese Weise bestrafen. Oder nach Luther, richtet euch selbst, damit ihr nicht gerichtet werdet. Also da haben wir jetzt eigentlich die krasse Seite vom Abendmahl gehört. Und er sagt, dass wenn du das Abendmahl auf eine falsche Art und Weise einnimmst, und ich habe ehrlich gesagt kein Bedenken tiefer begründet, dass das bei uns passiert, aber gleich muss ich sagen, dann wird ein krankes Volk sein. Also dann bist du nicht mehr im Neuen Bund. Dann bist, wenn du nicht im Neuen Bund bist, bist du noch im Alten Bund und musst den Fluch tragen. Ja, nur gut, wenn dich das Abendmahl krank machen kann, wenn du es falsch einnimmst, was kann es echt auch noch? Es kann dich gesund machen, oder? Schauen wir doch auf das. Also ich schaue auf das. Also das Abendmahl macht dich stark und gesund. Das ist die Aussage. Wenn du es richtig einnimmst, es macht dich stark und gesund, weil du dich erinnerst, was Jesus Christus gemacht hat. Du kommst Vergebung über, du erneuerst den Bund mit ihm und du gehst in eine Selbstprüfung hinein. Selbstprüfung bedeutet, du fragst dich, ist irgendetwas zwischen mir und Gott? Und du fragst dich, ist irgendetwas zwischen mir und anderen Menschen, wo ich ändern kann? wo mein Verschulden ist, wo ich einen Beitrag habe. Ich sage das bewusst, weil es gibt Sachen, wo du dein Bestes gemacht hast und das ist abgeschlossen, auch wenn es nicht versöhnt ist. Aber du kannst nichts mehr machen. Wenn du das Abendmahl häufig einnimmst, bedeutet doch das, dass du ständig den Bund erneuerst. Es bedeutet, dass du ständig in einer Selbstprüfung lebst und ständig deine Schuld neu vor Gott bringst, weil du ja eben nicht am Tisch vom Dämon und am Tisch vom Herr gleichzeitig kannst sitzen. Und darum ist das Abendmahl für uns als Church so wichtig, weil das uns so starke Jünger macht. Weil wir immer frisch und gereinigt sind und in der Gemeinschaft vom Herr stehen. Versteht ihr? Das hat eine extreme Power. Halleluja. Und darum ist das für uns als Church, wenn wir das anfangen machen, während dem Worship, das Abendmahl einnehmen. Und das wird heute das erste Mal so sein, dass es nicht geführt ist, dass wir verschiedene Tische haben. In Zukunft werden wir, wenn es nicht geführt ist, wahrscheinlich einfach einen Tisch haben, dass alle zu dem Tisch gehen. Und dort wird auch kompetente Person stehen, die auch Fragen beantwortet und auch schaut, ja, ist der Mensch überhaupt gerettet oder nicht? Kennt man den oder kennt man den nicht? Wenn man den nicht kennt, gibt mir eine kleine Einführung. Aber ich kann euch sagen, das bedeutet, das Abendmahl wird da sein und es wird auf dich warten. Und wenn du in einer Not bist, wenn du Reinigung nötig hast, du weißt, du kommst am Sonntag in die Celebration und du hast die Möglichkeit, deinen Bund mit Gott zu erneuern, auf eine ganz besondere Art. Und weißt du, kannst das auch zuhause machen. Ich sage nicht, dass für das brauchst du keine Celebration. Aber es wird sicher mehr praktiziert werden und es soll eine Gewohnheit sein, dass wir einfach immer neu reinkommen und immer neu vom Herr gereinigt werden, von Jesus Christus. Das wird ihn so freuen, das wird so einen Lebensstrom in dir auslösen. Das wird so der Power werden, wenn wir das Abendmahl anfangen, zur Ehre von Gott feiern. Halleluja. Und der dritte Punkt, das ist, wiederhole ich mich, Dank Gott, einfach für den Anteil an Wein und Brot, 1. Korinther 10, 16. Ich lasse das jetzt weg, weil ich will das aufschreiben und wir machen so einen Solid Ground Paper, wo ihr das nachlesen könnt. Aber der wichtige Punkt ist, wenn du das Abendmahl nimmst, zuerst wird dir bewusst und dank Gott für den neuen Bund. Dank Gott für deine Rettung. Wird dir bewusst, was du hast, durch Blut und Leib. Und geh in eine Selbstprüfung rein, dann, wenn du das bewusst worden bist. Prüf dich selber und nimm die Gnade an. Mach eine Umkehr. Kehr um. Kehr um, bevor du trinkst. Kehr um. Kehr um, bevor du Wein trinkst. Kehr um, bevor das Brot isst. Und wenn das deine Gewohnheit wird, dann wird keine Sünde in deinem Leben zu finden sein, die dir bewusst ist. Es gibt vielleicht noch ein paar, die uns noch nicht bewusst sind, aber die Gott offenbart hast, sind unter deinen Füßen. Einverstanden? Hey, in so einer Kirche will ich dabei sein. Und bin ich auch. Und ich will euch challengen, dass ihr in den Lebensstil reinkommt. Wow! Am liebsten jeden Sonntagsabend mal. Am liebsten, ich weiss, wie jemand es jeden Tag nimmt. Das ist der Hammer. Versteh das. Jetzt, abschliessend, Kraft liegt in der Reinigung und in der Erneuerung. Oder? Am Anfang war die Frage, warum ist ein Abendmahl so kraftvoll? Das ist ja nur eine symbolische Handlung, oder? Aber ich habe gesagt, es ist ein Buzzer im Hintergrund und der Heilige Geist schlägt drauf, wenn du es nimmst. Und der Jackpot geht los. Weil der Mensch ist gereinigt, der Mensch ist vergeben, der Mensch ist wieder hergestellt, der Mensch ist zurückgekommen zum Vater. Und die Kraft vom Abendmahl liegt in der Beziehung von Jesus Christus. Jedes Mal, wenn du das Abendmahl nimmst, passiert genau das, was Johannes 15 beschrieben ist. Nämlich, dass Christus in dir ist und du in Christus. Ungetrübte Liebesbeziehung. Gnade pur in dein Leben hineingekommen ist. Was war, ist vergangen. Was fehlgelaufen ist, was Versagen war, was unsere Schuld war, ist einfach weg. Und Gottes liebende Hand ist auf dir und sagt, es ist gut, mein Kind. Ich habe dich gern. Ich erfülle dich. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Und abschließend, ich kann gerade die Band schon mal schauen. Abschließend haben wir Gott heute Morgen noch gezeigt. Einfach der Psalm 23 im Licht vom Abendmahl. Und zwar ab Vers 6. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du begrüßt mich wie ein Hausherr und seinen Gast und gibst mir mehr als genug. Deine Güte und Liebe werden mich begleiten mein Leben lang. In deinem Haus darf ich für immer bleiben. Das ist die Zusage, die Gott dir ganz persönlich macht, mein lieber Kind Gottes, meine liebe Tochter, mein lieber Sohn Gottes. Zurück zum Anfang von der Einleitung. Es kann sein, dass du Probleme hast. Es kann sein, dass Sachen nicht so laufen, wie du willst. Durch das Abendmahl deckt dir Gott einen Tisch, aber ein reich deckter Tisch ernährt dich, möglicherweise sogar im Angesicht deiner Feinde. Und sie haben keinen Zugriff auf dich. Weil du isst sein Brot, du isst sein Leib, du trinkst sein Blut. Und Jesus ist in dir. Im Angesicht deiner Feinde. Zieh dir das mal rein. Du bist unerreichbar. Du stehst auf dem Felsen. Gott begrüßt dich wie ein Hausherr als sein Gast. Und du bist Gottes Gast. Unglaublich. Er ist dein Gastgeber, Jesus Christus. Und hat das Mahl für dich bereit und sagt, ey, isst das. Da ist das Leben. Wow. Und dann, deine Güte und Liebe werden mich begleiten mein Leben lang. In deinem Haus darf ich für immer bleiben. Das ist die Zusage. Und da stellen wir jetzt dem gegenüber, was ich am Anfang gesagt habe. Lass uns erkennen, dass es nicht natürlicherweise so wird sein. Lass uns erkennen, dass Gott konsequent ist und gerecht ist. Aber für dich streicht er die Strafe und behandelt dich wie ein Hausherr. Das ist der Hammer. Wir werden jetzt in eine Anbetungszeit hineingehen. Und ich weiss, es war eine riesige Ladung. Und einige werden zeitweise abgehängt haben. Es spielt kein Ruggel, dein Geist ist dabei gewesen. Ich bete, dass das jetzt geweckt wird. Und dem will ich auch ausweichen, dieser Gefahr von der Verdammnis. Weil der Teufel uns so einredet, wir sagen das so gut. Klappen wir zusammen, wenn er uns mal eins Gegenteil sagt. Und wir kommen unter die Selbstverdammnis. Aber Gnade wird dir folgen dein Leben lang, wie es da heisst. Deine Güte und Liebe werden mich begleiten mein Leben lang. Strecken wir uns aus nach Jesus und ich bete wirklich das Gebet. Wow. Ich danke dir für deine Jünger, die hier versammelt sind, Herr, und auch für die, die es noch werden. Die Anteil haben an deinem Blut, Anteil haben an deinem Liebe, Jesus Christus. Keiner von uns wird da stehen, geschwiegen denn sich getrauen, etwas zu sagen, wenn nicht du Gnade und Vergebung geschenkt hättest. Und ich bete dich an, Herr. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist, weh, mit deiner Kraft, mit deiner Wahrheit in unser Leben. Danke, dass wir würdig sind, das Abendmahl einzunehmen. Dass wir würdig sind, den Kelch zu trinken, das Brot zu brechen. Danke, dass du uns unsere Schuld aufdeckst und vergisst. Danke, dass ein Neuanfang heute möglich ist. Danke, dass eine reine Weste Programm ist bei dir, dass du das machst, Herr. Dass keiner muss beschmutzt rauslaufen, dass deine Gnade ausreicht, dass dein Blut ausreichend ist, um uns zu befreien von aller Schuld. Danke, Herr, dass wir als Auferstandene auch mit der Auferstehungskraft unterwegs sein, Jesus. Ja, ich preise den Namen, ich erhebe den Namen Jesus und ich lobe dich und ich juble über deine Gnade und über deine Güte. Und danke, dass sie am Landen ist, Herr. Und ich bitte auch, dass einzelne ein Erweckungserlebnis haben in dieser Woche, wo sie dir begegnen von Angesicht zu Angesicht, Jesus. Wo sie deine Gnade neu können ins Leben hineinnehmen und sagen, wow, ich bin erlöst. Tot, aber lebendig. Verurteilt, aber freigesprochen. Halleluja. Gefangen und doch in Freiheit. Halleluja. Ich preise dich, Jesus, und ich segne jede einzelne Person, die da innen ist. Mit der Kraft und mit der Liebe und mit der Güte vom Herrn. Halleluja. Halleluja. Jesus ist mächtig. Er ist gross. Geniesse die Zeit. Betet an, nehmt das Abendmahl. Betet füreinander. Prophezeiet übereinander. Redet einander ins Leben hinein. PlayStation ist offen mit der Susanne, gell? Und ihren Leuten. Stell doch rasch auf, dass man weiss, wer du bist. Auch sie wird da sein, wenn ihr euer Leben, wenn Jesus Christus anvertraut. Geht vorbei. Und macht das öffentlich. Das wird der Hammer. Danke für eure Aufmerksamkeit. Trotz allem ist es ein bisschen länger gegangen. Halleluja.